Willkommen bei Regulatorik und Realität, Folge 6. Mein Name ist Dana, neben mir Mario Pustan, wie immer irgendwo zwischen Krawatte und Kapuze. Kurz zur Transparenz, beide Stimmen in diesem Podcast sind synthetisch. Mario ist ein Voice-Clone seiner echten Stimme, meine ist eine professionelle Sprecherstimme. Die Inhalte, die Zahlen, die Einschätzungen, die sind echt.
Hallo zusammen. Vor 2 Wochen habe ich einen Endspurt vor dem 2. August angekündigt. Heute muss ich das präzisieren und an einer Stelle korrigieren.
Das klingt nach einer Folge mit Ansage.
3 Dinge sind seitdem passiert. Erstens, Paragraph 212 VVG ist seit dem 1. Juli in Kraft. 9 Tage Wirkbetrieb. Zweitens, der Digital-Omnibus ist durch, Parlament und Rat haben zugestimmt. Und drittens, in dem finalen Text steht etwas zu Artikel 4, das wir in Folge 5 noch anders erzählt haben.
Dann der Reihe nach. Erst die Betriebsrente. Paragraph 212, das erweiterte Fortsetzungsrecht. Was ist in den ersten 9 Tagen passiert?
Ehrliche Antwort, in den Fallzahlen fast nichts. Und genau das ist der Punkt. Das Recht gilt für Beitragsfreistellungen, die ab dem 1. Juli beginnen. Wer heute ins Sabbatical geht oder in die Pflegezeit, dessen 3-Monats-Fenster öffnet sich erst am Ende dieser entgeltlosen Zeit. Die Welle kommt also zeitversetzt, aber die operative Verantwortung beginnt trotzdem ab Tag 1.
Was heißt das konkret für einen Arbeitgeber oder Vermittler?
Wichtig zur Einordnung, das Gesetz schreibt keinen Workflow vor. Es gewährt ein Recht, das der Arbeitnehmer innerhalb von 3 Monaten verlangen muss. Aber wer diesen Anspruch praktisch beherrschbar machen will, braucht 3 Dinge. Erstens, erkennen. Das HR-System muss jede entgeltlose Zeit als Ereignis kennen. Sabbatical, Langzeiterkrankung, Pflege, nicht nur Elternzeit. Zweitens, eine belastbare Information organisieren. Wer die Frist nicht kennt, lässt das Recht stillschweigend verstreichen und diese Lücke fällt später auf den Arbeitgeber zurück, nicht auf den Paragraphen. Drittens, dokumentieren, was wann an wen kommuniziert wurde.
Und warum reicht es nicht, das später zu klären, wenn wirklich jemand fragt?
Weil BAV-Sachverhalte über Jahrzehnte wirken. Wenn in 15 Jahren jemand wissen will, warum sein Vertrag beitragsfrei blieb, muss rekonstruierbar sein. Wann endete die entgeltlose Zeit? Welche Information lag vor? Wie wurde der Fall bearbeitet? Erinnerung ersetzt kein Nachweis. Und meine Einordnung, kein Zensus. In einem Haus mit ein paar 100 Mitarbeitenden kommen übers Jahr etliche entgeltlose Episoden zusammen. Jede einzelne ist ab jetzt ein potenzieller Dokumentationsfall.
Also kein Stichtag mit Knall, sondern einer mit Zinseszins.
Schön gesagt. In Folge 2 haben wir den Paragraphen einen stillen Stresstest genannt. Jetzt läuft er. Er macht keinen Lärm. Er sammelt.
Zweites BAV-Thema, das Opting-out. Das ist doch schon seit Januar in Kraft. Warum jetzt?
Weil jetzt die Rückwärtsrechnung beginnt. Seit dem 22. Januar können Arbeitgeber die automatische Entgeltumwandlung per Betriebs- oder Dienstvereinbarung einführen. Paragraph 20 Absatz 3 Betriebsrentengesetz. Ohne Tarifvertrag, überall dort, wo Entgelt nicht üblicherweise tariflich geregelt ist. Bedingung mindestens 20% Arbeitgeberzuschuss.
Und die Rückwärtsrechnung?
Das Gesetz verlangt Angebot in Textform an jeden Mitarbeitenden mindestens 3 Monate vor der ersten Fälligkeit mit mindestens 1 Monat Widerspruchsfrist. Wer zum 1. Januar 2027 automatisch einschreiben will und der Jahreswechsel ist der natürliche Termin, muss das Angebot spätestens Ende September raushaben. Davor liegen Betriebsvereinbarung, Tarifprüfung, Anbieterauswahl, Kommunikation. Wer erst im Herbst anfängt, wird den 1. Januar kaum noch sauber erreichen.
Also eine Sommerentscheidung.
Eine Juli-Entscheidung. Und sie lohnt sich. Internationale Studien zur automatischen Einbeziehung zeigen regelmäßig deutlich höhere Teilnahmequoten als bei aktiver Anmeldung der Default entscheidet. Aber die Mechanik ist anspruchsvoll. Saubere Abgrenzung tariflicher Entgeltbestandteile, fristgerechte Angebote in Textform an jeden Einzelnen, Widersprüche verarbeiten, Nachzügler einsammeln. Das ist keine Broschüre, das ist Dunkelverarbeitung. Ohne automatisierte Strecke zwischen HR-System und Versorgungsträger wird aus dem Opting-out ein Zettelprojekt.
Und damit hängen beide BAV-Themen am selben Nerv.
Genau. Paragraph 212 verlangt, dass Ereignisse im Personalsystem zuverlässig Prozesse auslösen. Das Opting-out verlangt dasselbe, nur in die andere Richtung. Beides ist BRSG2, beides ist 2026, beides entscheidet sich an der Infrastruktur, nicht am Produkt.
Damit zur Ansage vom Anfang, der Digital Omnibus.
Der ist jetzt politisch fertig. Das Europäische Parlament hat am 16. Juni zugestimmt. Der Rat am 29. Juni. Es fehlt nur noch die Veröffentlichung im Amtsblatt. Damit ist fix, was wir seit Mai als Stand berichtet haben. Die Hochrisikopflichten, darunter Versicherungspricing und Personalwesen, rutschen vom 2. August 2026 auf den 2. Dezember 2027 eingebettete Systeme auf 2028.
Also doch kein Endspurt vor dem 2. August?
Doch, nur ein anderer. Am 2. August greifen wesentliche Transparenzpflichten aus Artikel 50. Anbieter neuer generativer Systeme müssen synthetische Audio-, Bild-, Video- und Textinhalte in einem maschinenlesbaren Format kennzeichnen. Für Systeme, die schon vor dem 2. August auf dem Markt waren, läuft eine Übergangsfrist bis zum 2. Dezember. Und wer Deepfakes einsetzt, muss grundsätzlich offenlegen, dass der Inhalt künstlich erzeugt oder manipuliert wurde. Bußgeldrahmen bis 15 Millionen Euro oder 3% des Umsatzes.
Und die Korrektur?
In Folge 5 habe ich gesagt, Artikel 4, die Kompetenzpflicht, sei vom Omnibus nicht betroffen. Das war der Stand der Berichterstattung. Der finale Text sagt etwas anderes und das gehört korrigiert. Aus dem Sicherstellen eines ausreichenden Kompetenzniveaus wird die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, welche die Entwicklung von KI-Kompetenz unterstützen. Ein bestimmtes individuelles Niveau muss nicht mehr garantiert werden. Die Pflicht wird weicher, sie verschwindet nicht.
Was ändert das praktisch? Ist die Schulungspflicht damit vom Tisch?
Nein. Erstens, bis das Amtsblatt da ist, gilt Artikel 4 unverändert. Stand heute ist nichts weicher. Zweitens, Maßnahmen ergreifen ist eine Nachweisfrage. Wer haftet, will belegen können, was er getan hat und warum es zu Rollen, Vorkenntnissen und eingesetzten Systemen passt. Diese Angemessenheitsprüfung nimmt dir niemand ab, auch keine Zulassungsurkunde. Und drittens bleibt das Fernunterrichtsrecht davon unberührt. Entgeltliche Online-Lehrgänge können je nach Ausgestaltung unter das Fern-USG fallen. Fehlt dann eine erforderliche ZFU-Zulassung, drohen erhebliche vertragsrechtliche Folgen. Beide Prüfungen gehören also auf den Tisch, bevor gebucht wird.
Dann ist die Verschiebung also keine Entwarnung, sondern nur eine neue Sortierung der Fristen.
Genau das. Wer jetzt entspannt, hat die falsche Frist gelesen.
Unser wiederkehrendes Format, drei Fragen aus dem Maschinenraum. Aber erst eine ehrliche Ansage. In Folge 5 hatten wir gefragt, ob ihr eure Kompetenzpflicht über einen zugelassenen Lehrgang erfüllt oder über ein ungeprüftes Webinar. Die Resonanz darauf war, sagen wir, übersichtlich.
Und das sage ich lieber so, als euch eine Verteilung zu präsentieren, die es nicht gibt. Wir zählen hier keine erfundenen Kommentare, sonst müsstet ihr uns auch die echten Zahlen nicht glauben. Vielleicht ist das Schweigen sogar selbst ein Datenpunkt. Wer nicht antwortet, hat vermutlich noch nicht geprüft. Also nehmen wir heute drei Fragen, die in genau diesen Wochen auf den Tischen liegen. Bei HR-Leitungen, bei Maklern, in Leitungsrunden.
Frage 1. Die HR-Frage? Wir haben Elternzeit im Prozess. Reicht das für Paragraph 212?
Nein, das Gesetz nennt jetzt alle entgeltlosen Zeiten. Sabbatical, Langzeiterkrankung, Pflegezeit. Wer nur Elternzeit triggert, lässt mehrere relevante Fallgruppen unberücksichtigt. Und unberücksichtigt heißt hier nicht erkannt, nicht dokumentiert.
Frage 2, die Maklerfrage. Mein Firmenkunde will das Opting-out, aber Teile der Belegschaft sind tarifgebunden. Geht das?
Differenziert. Die Öffnung gilt nur, wo Entgeltansprüche nicht und nicht üblicherweise tariflich geregelt sind. Das kann innerhalb eines Hauses unterschiedlich sein, außer tarifliche Angestellte, ja, Tarifbeschäftigte, nur wenn der Tarifvertrag es zulässt. Genau diese Abgrenzung gehört in die Betriebsvereinbarung, bevor das erste Angebot rausgeht.
Und Frage 3, die Vorstandsfrage. Wenn Artikel 4 weicher wird, können wir die Schulungsrunde dann nicht einfach ins nächste Jahr schieben?
Verschieben könnt ihr die Schulung, die Verantwortung nicht. Die Systeme laufen ja heute mit den Leuten von heute. Und bis zur Amtsblattverkündung gilt Artikel 4 ohnehin unverändert. Wer schieben will, sollte dokumentieren können, warum das für seine Rollen und Systeme vertretbar ist. Und genau diese Begründung ist am Ende mehr Arbeit als die Schulung.
Bevor wir in den Sommer gehen, der Self-Check. Drei Fragen, drei ehrliche Antworten.
Erstens löst euer HR-System heute bei jeder entgeltlosen Zeit, nicht nur Elternzeit, automatisch Information und Dokumentation aus. Zweitens habt ihr für das Opting-out eine Terminentscheidung, 1. Januar oder bewusst später, oder verschiebt ihr sie nur? Drittens wisst ihr für jedes generative KI-System mit Außenwirkung, welche Kennzeichnungs- oder Offenlegungspflicht ab dem 2. August greift?
Und wenn es dreimal Nein ist?
Drei Nein, dann hat diese Ausgabe sich schon gelohnt.
Die Drei-Dinge-Liste für diese Woche?
Erstens, lass dir aus dem HR-System alle laufenden und geplanten Beitragsfreistellungen seit dem 1. Juli ziehen. Das ist euer Paragraph 212 Bestand, Stunde 0. Zweitens, setz die Opting-out-Frage auf die nächste Leitungsrunde mit der Rückwärtsrechnung. Start 1. Januar heißt Angebot, Ende September heißt Betriebsvereinbarung im Sommer. Drittens, prüft eure Kompetenznachweise gegen zwei Fragen, passt die Maßnahme nachweisbar zu euren Rollen und Systemen und hält der Vertrag dahinter dem Fern-USG stand?
Und wer das schwarz auf weiß will?
Im Newsletter von heute mit allen Primärquellen. Dort läuft auch die Einwortfrage dieser Ausgabe. Kommt bei euch das Opting-out zum 1. Januar? Antwortet mit kommt oder kommt nicht. Und ihr habt es vorhin gehört. Wir werten nur aus, was wirklich da ist. Wenn genug zusammenkommt, greife ich es anonymisiert auf.
Und nach der Sommerpause?
Sommerpause nicht für die Aufsicht. Wir schauen auf das KIMIG, das deutsche Durchführungsgesetz zur KIVO und die Frage, wann KI-Einsatz zur Vorstandshaftung wird. Und wir fragen nach, wer seine Opting-out-Vereinbarung bis dahin stehen hat.
Bis in zwei Wochen. Für Mario, ich bin Dana. Regulatorik und Realität.
Bis dann.